Since the 1980s, Europe has been warming at twice the global average rate, making it the fastest warming continent on Earth.
Keine Region bekommt den Klimawandel so stark zu spüren wie Europa, sagt Samantha Burgess vom EU-Klimadienst Copernicus. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hi Verena.
Hallo Sandra. Herzlich willkommen auch von mir. Ihr hört die Folge vom 18. April 2025, Karfreitag. Und das sind diesmal unsere Themen. Europa erwärmt sich schneller als jeder andere Kontinent, Sandra hat es gerade schon gesagt. Es gibt deutlich mehr Hitzewellen in den Meeren und es hat sehr viel mit dem Klimawandel zu tun. Und erstmals wurde eine Klimaabgabe für die Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt beschlossen.
Wir fangen an mit dem Klimathema, das in dieser Woche die meiste mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Der Klimazustandsbericht für Europa, der European State of Climate Report, den der EU-Klimadienst Copernicus und die Weltwetterorganisation WMO gemeinsam vorgelegt haben. Dieser Klimasachstandsbericht zeigt nicht nur, dass Europa 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung erlebt hat. Er zeigt auch, dass Europa sich seit den 1980er Jahren doppelt so schnell erwärmt hat wie der globale Durchschnitt. Und damit eben der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt.
Und somit ist Europa auch der Kontinent, der am stärksten von extremen Wetterereignissen und dem Klimawandel betroffen ist, so sagt die WMO. Das heißt, besonders viele heiße Tage, besonders viele Hitzewellen, die besonders lang angedauert haben, besonders starke Regenfälle und Überschwemmungen, von denen waren mehr als 400.000 Menschen in Europa betroffen. Mindestens 335 sind gestorben durch die Überschwemmungen. Außerdem gab es besonders hohe Temperaturen im Mittelmeer, aber auch in den Seen Europas und eine besonders starke Gletscherschmelze. Um jetzt mal nur einen kurzen Überblick über die vielen Extreme zu geben, die in dem Bericht aufgelistet werden.
Ja, laut Copernicus gibt es mehrere Gründe, warum der Kontinent sich so schnell aufheizt. Zum einen liegt ein großer Teil der Arktis in Europa und die erwärmt sich eben besonders schnell. Außerdem verändert sich die Luftzirkulation so, dass heiße Sommer begünstigt werden und in Europa werden weniger Aerosole ausgestoßen. Das sind feine Teilchen in der Luft, die Sonnenlicht ablenken und so etwas gegen die Hitze wirken könnten. Es gibt also weniger Luftverschmutzung, aber dadurch eben mehr Hitze, weil die Luftverschmutzung kühlend wirkt. Und anders als viele Klimamodelle es vorhersagen, haben ForscherInnen und Forscher in Europa ein deutliches Ost-West-Gefälle festgestellt. Im Osten herrschten trockene und extrem warme Bedingungen. In Südosteuropa wurden zwischen Juni und September gleich 6 Hitzewellen gezählt. Und außerdem gab es in der Region auch die längste Hitzewelle seit Beginn der Aufzeichnung. Im Westen war es dagegen feuchter und dass es dieses Gefälle gibt, das liegt an der Luftzirkulation. In Osteuropa bilden sich häufig stabile Hochdruckgebiete, in Westeuropa dagegen Tiefdruckgebiete. Ob diese Gegensätze direkt mit dem Klimawandel zu tun haben, ist allerdings noch unklar. Das müssen weitere Beobachtungen zeigen. Und die Klimamodelle rechnen eigentlich mit mehr Trockenheit im Süden Europas und mehr Niederschlag im Norden.
Und dann wollen wir noch zwei positive Entwicklungen nennen, die in dem Bericht herausgestellt werden. Nämlich zum einen der Ausbau der erneuerbaren Energien, der in Europa auch einen Rekordwert erreicht hat im vergangenen Jahr mit 45% Anteil an der Stromerzeugung. Und das hat ja auch mit dem Klimawandel zu tun, beziehungsweise mit dem Klimaschutz. Und zum Zweiten, auch bei der Klimaanpassung geht es voran in Europa, kann man sagen. Schon die Hälfte der europäischen Städte plant mittlerweile Schritte, um sich an den Klimawandel anzupassen. Vor 7 Jahren waren es erst 26%, also ungefähr die Hälfte.
HörerInnen des Klima-Updates wissen es, die Temperaturen steigen weltweit und diese Entwicklung macht nicht Halt vor den Ozeanen und Meeren. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Die Meere werden immer wärmer und das zeigt sich besonders an der Oberfläche. In den 1940er Jahren gab es im weltweiten Durchschnitt 15 Tage mit extremer Hitze pro Jahr an der Meeresoberfläche. Heute sind es schon fast 50 Tage pro Jahr. Das heißt, die Tage mit extremer Hitze an der Meeresoberfläche, die haben sich in den letzten 80 Jahren verdreifacht. Das zeigt eine Studie, die diese Woche im Fachmagazin Proceedings veröffentlicht wurde und an der mehrere Forschungsinstitute beteiligt waren, unter anderem die britische University of Reading und die Universität der Balearen.
In der Studie haben die ForscherInnen außerdem nachgewiesen, dass der Klimawandel etwa für die Hälfte der eingetretenen marinen Hitzewellen verantwortlich ist. Dafür haben die ForscherInnen ein Modell entwickelt, das die Erderwärmung rausrechnet, also so, als hätte es den Klimawandel nie gegeben. Und mit diesem Modell haben die ForscherInnen dann ausgerechnet, wie viele marine Hitzewellen es ab 1940 bei unveränderten Bedingungen ohne Klimawandel gegeben hätte. Und diese Ergebnisse haben sie mit den tatsächlichen Messdaten in der aufgeheizten Welt verglichen. Und dabei hat das Team festgestellt, dass fast die Hälfte der Meereshitzewellen zwischen 2000 und 2020 ohne den Klimawandel gar nicht entstanden wären, weil die Parameter für eine Hitzewelle nicht erreicht worden wären. Als marine Hitzewellen definierten die WissenschaftlerInnen, wenn das Meerwasser an mindestens 7 Tagen hintereinander deutlich wärmer war als in den üblichen lokalen Temperaturspannen in den Jahren 1940 bis 1970. Laut den ForscherInnen ist die menschengemachte Erderwärmung der Hauptgrund für den Anstieg der Meerestemperaturen und die Zunahme der Hitzewellen im Meer.
Ja, zur Erklärung, die Meere spielen weltweit eine wichtige Rolle bei der Erderwärmung, denn die Ozeane haben bislang etwa 90% der zusätzlichen Wärme aus der Luft aufgenommen, die wir Menschen durch das Verbrennen von Kohle, Öl oder Gas verursachen. Deshalb wird das Wasser insgesamt wärmer, auch in der Tiefe. Und ohne diese Pufferwirkung der Meere wäre es heute auf der Erde noch heißer. Aber für die Meere bleibt es natürlich nicht ohne Konsequenzen.
Die ForscherInnen zeigen mit der Studie außerdem, dass extreme Hitzeereignisse in den Ozeanen länger dauern und intensiver werden. Demnach hat die globale Erwärmung die höchsten Temperaturen während solcher Hitzewellen im Schnitt um etwa 1 Grad Celsius erhöht, in manchen Gegenden sogar noch mehr. Und die Entwicklung verläuft auch nicht überall auf der Welt gleich. In den Tropen und im Ostatlantik werden die marinen Hitzewellen zwar häufiger, aber nicht unbedingt intensiver. Die Ostsee dagegen erwärmt sich stärker, aber die Hitzewellen treten nicht häufiger auf. Und dann gibt es Regionen, wo beide Entwicklungen zusammenfallen, also dass Hitzewellen länger und intensiver werden. Das ist beim Mittelmeer der Fall, in der Nordsee und auch in Teilen des Pazifiks.
Ja, die ForscherInnen betonen, wie wichtig es ist, diese regionalen Unterschiede zu verstehen, weil man so zum Beispiel besser erklären kann, warum Ökosysteme lokal unterschiedlich reagieren. Denn wenn die globalen Temperaturen weiter steigen, werden marine Hitzewellen noch häufiger auftreten und heftiger werden und somit den Druck auf ohnehin schon gestresste Meeresökosysteme weiter erhöhen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass die Hitzewellen unter dem Meer die Ökosysteme zerstören. Die Hitzewellen sind für viele Arten und Lebensräume viel gefährlicher als ein langsamer Temperaturanstieg, gerade weil sie plötzlich extrem und oft ohne Möglichkeit auszuweichen auftreten. Und Studien zeigen, wenn das Meerwasser länger ungewöhnlich warm ist, kann das großen Schaden anrichten. Korallen können ausbleichen und absterben. Tang- und Kelbwälder können zusammenbrechen und Seegraswiesen geschädigt werden. Und viele Tiere wie Fische, Seesterne oder Muscheln können massenhaft sterben.
Ja, und als wären diese Folgen nicht schon dramatisch genug, besteht auch die Gefahr, dass marine Hitzewellen die Atmosphäre insgesamt instabiler machen und zu stärkeren und häufigeren tropischen Stürmen führen können. Deshalb drängen die ForscherInnen auf rasche und wirksame Klimaschutzmaßnahmen, um die Meeresumwelt, aber auch um uns Menschen zu schützen.
Ja, und jetzt schauen wir auf den Schiffsverkehr. Da gab es letzte Woche am Freitag eine wichtige Entscheidung. Die Mitgliedstaaten der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen, der IMO, haben erstmals eine Mindeststeuer für Treibhausgasemissionen der globalen Schifffahrt beschlossen. Dafür gab es viel Lob, auch von Umweltverbänden. Da wurde von einer historischen Entscheidung und einem echten Durchbruch gesprochen. Denn es handelt sich um die erste globale Steuer auf Treibhausgasemissionen überhaupt. Also wirklich eine wichtige Sache. Aber es gibt auch Kritik. Dazu kommen wir gleich noch. Doch zuerst gucken wir uns an, was da genau beschlossen wurde.
Ja, zunächst ein paar Worte zum internationalen Schiffsverkehr. Dessen CO2-Emissionen haben sich seit 1990 fast verdoppelt und machen inzwischen etwa 3% der gesamten globalen Emissionen aus. Und um noch eine Zahl zu nennen, wenn man sich nur die Emissionen des globalen Transportsektors anschaut, dann hat der Seeverkehr einen Anteil von 10% dieser Transportemissionen. Das sind ungefähr 700 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, also ein bisschen mehr als Deutschland jährlich ausstößt. Wenn man aber die weiteren Treibhauseffekte mit einrechnet, dann sind es ungefähr 1 Milliarde Tonnen CO2-Äquivalente. Und, das muss man auch dazu sagen, die Tendenz beim Treibhausgasausstoß der Schifffahrt ist weiter steigend, weil die Schiffe größer werden, mehr Fracht pro Fahrt befördern und sehr viel Treibstoff verbrauchen, und zwar extrem schmutziges Schweröl.
Ja, der Beitrag der Schifffahrt zum Klimawandel, der fällt bislang quasi unter dem Tisch, denn die CO2-Emissionen der Schifffahrt werden keinem Land zugeordnet und können deshalb ja auch nicht vom Paris-Abkommen erfasst werden, das ja quasi auf den freiwilligen Beiträgen der einzelnen Länder beruht. So ähnlich ist es übrigens auch beim internationalen Luftverkehr. Jetzt kann man natürlich nicht einfach sagen, okay, wir lassen die Schifffahrt und den Luftverkehr außen vor beim Klimaschutz. Und deshalb ist die internationale Schifffahrtsorganisation IMO zuständig als Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in London und mit insgesamt 176 Mitgliedern.
Ja, also vor 2 Jahren haben die IMO-Staaten beschlossen, dass die Branche bis oder um 2050 netto null Treibhausgasemissionen erreichen soll. Das ist jetzt nicht das allerstrengste Ziel, aber doch eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur alten Klimastrategie aus dem Jahr 2018. Die hatte dann noch zum Ziel, die Emissionen der Schifffahrt bis 2050 zu halbieren. Allerdings wurde vor 2 Jahren noch nicht beschlossen, wie denn das Ziel der Klimaneutralität bis in etwa 2050 erreicht werden soll. Das ist jetzt, letzte Woche, passiert mit der Einigung auf ein globales Rahmenwerk zur Emissionsreduktion in der Schifffahrt durch den Umweltausschuss der IMO.
Ab 2027 sollen verbindliche Kraftstoffstandards sowie ein globaler CO2-Preis für die Schifffahrt eingeführt werden. Und zwar für die großen Hochseeschiffe mit mehr als 5000 Bruttoregistertonnen. Die sind für rund 85% der CO2-Emissionen der Branche verantwortlich. Und diese Standards sollen Schritt für Schritt strenger werden. Und wer sie nicht einhält, soll eine Mindeststeuer von 100 US-Dollar, rund 88 Euro, pro Tonne CO2 zahlen. Dieses Geld soll eben in einen Fonds fließen. Und dieser Fonds soll Forschung, Infrastrukturprojekte und den Technologiewandel in Entwicklungsländern unterstützen. Es wird geschätzt, dass etwa 11 bis 12 Milliarden Dollar pro Jahr zusammenkommen.
Ja, und da sind wir auch gleich bei der Kritik. Die Summe, die da voraussichtlich zusammenkommen wird, halten gerade die Entwicklungsländer für zu wenig. Also vor allem gemessen an dem, was der neue Fonds dann leisten soll, wie die Unterstützung bei der Umstellung auf eine klimafreundlichere Schifffahrt oder auch Unterstützung für Klimaanpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern. Den Entwicklungsländern wäre es viel lieber gewesen, wenn eine generelle Emissionsabgabe beschlossen worden wäre, dann wäre auch mehr Geld zusammengekommen, denn die jetzige Vereinbarung wird wohl nur 10% der gesamten Schifffahrtsemissionen betreffen.
Ja, und dann gibt's noch weitere Kritik. Womöglich, so warnt die Umweltorganisation Transport and Environment, könnten in den nächsten Jahren verstärkt Palmöl und Sojaöl als Schiffstreibstoff eingesetzt werden, was eben den Druck auf die Regenwälder weiter erhöhen würde, wenn eben mehr Wald abgeholzt wird für Palmöl oder Sojafelder. Und je nach Berechnung der CO2-Intensität könnten sich die Schiffseigner sogar fossiles Flüssiggas, also LNG, als grün anrechnen lassen. Die Umweltverbände hoffen nun, dass das neue Rahmenwerk ein Einstieg ist und künftig noch ambitionierter ausgestaltet wird. Aber ob das passiert, muss man sehen.
Die USA sind der Abstimmung ferngeblieben, wie nicht anders zu erwarten, muss man ja leider sagen. Und nicht nur das, die USA üben auch Druck auf die anderen Länder aus, sich gegen die Schritte zur Emissionsreduktion zu stellen. Im Oktober muss der Beschluss noch formell verabschiedet werden. Und die Trump-Regierung hat auch schon klar gemacht, dass sie Gegenmaßnahmen ergreifen will, wenn tatsächlich in Zukunft Steuern erhoben werden.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern oder hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns dabei, sichtbarer zu werden. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns gern eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und damit ciao und schönes Osterwochenende.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.